Ich möchte uns heute wieder einen Text lesen aus dem Buch Esra, und zwar aus dem Kapitel 5, Verzeihung, Kapitel 6. Kapitel 6, Esra Kapitel 6 von 6 bis 12. Und ich bitte, dass wir uns dazu erheben. Also Esra Kapitel 6 von 6 bis 12. So haltet euch nun fern von dort, du Tantai, Statthalter jenseits des Stromes, und du Seta Bosnai, und eure Genossen, die Afarsachiter, und ihr jenseits des, die jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten von Juda sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern jenseits des Stromes, diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an Jungstieren oder Widdern oder Lämmern oder Brandopfer, als Brandopfer für den Gott des Himmels, oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass, wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertritt, man von seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dies befohlen. Es soll genau ausgeführt werden. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Bitte gib jetzt Gnade bei der Betrachtung, bei der Verkündigung. Bitte gib die richtigen Beispiele und Bilder dafür und gib offene Herzen, die dein Wort aufnehmen können. Amen. Wir sind ja im Buch Esra unterwegs, zum zweiten Mal unter dem Titel »Lasst uns Jerusalem wieder aufbauen«. Und wir haben heute drei Kapitel vor uns von 4 bis 6. Und in Kapitel 4 bis 6 geht ja die Arbeit am Haus Gottes weiter. Wir erinnern uns vielleicht, Grundsteinlegung war da. Der Altar wurde gebaut, der Grundstein wurde gelegt. Und jetzt will man weiterbauen. Und dann passiert in Kapitel 4 was leider immer passiert im Reich Gottes. Du willst anfangen zu bauen, und wir lesen in Esra 4 von Anfang, als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauten, da kamen sie zu Serubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen eurem Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asa Haddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Da kommen gleich Leute, und die Bibel baut hier keinen Spannungsbogen auf, um irgendwann mal was zu öffnen. Die sagt gleich von vornherein, was hier Sache ist. Das sind Widersacher. Und die kommen sehr freundlich und sehr listig. Die kommen nämlich und sagen, wir wollen euch helfen. Ja, wir hätten da so Ideen, wie man etwas, das geschickt da vielleicht machen kann. Wir sind da ganz fähige Leute und wir haben Manpower, wir haben Leute. Ne, wir kommen und helfen euch. Und sie können das sogar sehr gut begründen. Sie sagen, wir suchen wie ihr Gott. Wir opfern ihm sogar. Wir haben sogar Gottesdienst. Und das sind ja Leute hier. Das sind die, die kennen wir aus dem Neuen Testament auch, die Nachfahren. Das sind die Samariter. Das ist einfach die fromme Welt. Das sind manchmal Leute, das sind so Halbbekehrte oder vielleicht Bekehrte, die schon lange gar nicht sich nicht mehr um das drehen, was die Bibel eigentlich will. um alles Mögliche, Religiöses drehen sie sich noch. Und die kommen hier ganz listig an und sagen, wir wollen euch helfen. Und Serubabel und Jeschua, die kennen wir ja noch, ne? Serubabel ist der Statthalter, der kommt ja aus der Königslinie, Nachfahre von David. Und der Jeschua, das ist ja der Hohepriester. Und die Familienhäupter Israels antworten ihnen, es geziemt sich nicht. Das geht nicht. Was haben wir mit euch zu schaffen? Die sind ganz anders, als du vielleicht erwartest. Heute denken wir, sind doch alle lieb im Reich Gottes. Die wollen doch alle nur helfen. Die meinen es doch alle gut. Naja, und die sagen ja einfach, nö, das geht nicht. Wir können nicht zusammenbauen, das geht einfach nicht. Wir müssen das alleine machen, ohne euch. Und wisst ihr, es gibt einfach Gefahren, auch in der, ich sag das mal so, in der christlichen Szene, da hast du oft Leute, die sind vielleicht so nicht klar wiedergeboren. Oder die schludern da rum, sind aber vielleicht menschlich fähige Leute, die was hervorbringen können. Und ich möchte mal eine Stelle lesen aus dem Hesekiel 44. Das ist mitten aus so einem Abschnitt, wo der Hesekiel eine Offenbarung beschreibt. Das ist nämlich ein Tempel. Und in diesem Gesicht sieht er diesen Tempel und er soll den messen und er soll Israel die Maße vor Augen halten, damit sie erkennen, wo ihre Fehler sind. Das ist ja jetzt noch bevor sie zurück nach Israel ziehen. Hesekiel wirkt im Exil. Im Babylonischen Reich. Also, da ist Babylonisches Perserreich, also in der Zeit, wo sie noch im Exil sind, bevor sie zurückgezogen sind. Und er sagt ihnen, jetzt kommen Dinge, und da zeigt, will Gott ihnen zeigen, was haben sie falsch gemacht. Und es steht dann in Hesekiel 44 von 7 bis 9. Ihr habt Fremdlinge und unbeschnittene Herzen und mit unbeschnittenem Fleisch hineingeführt, sodass sie in meinem Heiligtum waren und mein Haus entweiht haben, wenn ihr meine Opferspeise, Fett und Blut geopfert habt. Und sie haben meinen Bund gebrochen zu allen euren Gräueln hinzu. Und ihr habt den Dienst in meinem Heiligtümer nicht besorgt, sondern sie zur Besorgung meines Dienstes in meinem Heiligtum bestimmt. So spricht Gott der Herr, es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen und mit unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen, keiner von allen Fremdlingen, die unter den Kindern Israel wohnen. Also das war ein Problem, warum Gott so radikal Gericht geübt hat an Israel und an Juda. Sie haben mit Leuten den Gottesdienst besorgt, die nicht klar wiedergeboren waren. Also Beschneidung ist ein Bild dafür, dass man von Neuem geboren ist, dass man neues Leben hat von Gott. Und sie haben mit Leuten zusammengearbeitet, die nicht gläubig waren. Und das ist für Gott kein Kavaliersdelikt. Wisst ihr es nicht? Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn uns unsere Besucher hier, die sind ja auch willkommen, das ist ja nicht so, dass hier keiner in unser Versammlungshaus kommen darf. Das ist ja nicht das Heiligtum. Da sind wir dankbar für diesen, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wir sind dankbar für diesen Backsteinhaufen, aber der Backsteinhaufen bleibt ein Backsteinhaufen. Das ist ein irdisches Gebäude, das ist nicht das Heiligtum Gottes, das ist kein Tempel. Das ist unser Versammlungshaus, das wir in Dankbarkeit von Gott annehmen, da können wir uns alle treffen, da haben wir mehr als genug Platz, da können auch mehr kommen, ja. Aber das ist nicht das Heiligtum. Das Heiligtum ist der Gottesdienst, den die Gemeinde tut. Vor allem, wenn es um geistliche Dinge geht. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, wenn der Ungläubige uns beim Stühle schleppen hilft oder sowas. Ja, das ist sicher kein Problem. Aber wenn es um geistliche Dienste geht, dann kannst du nur mit klar Wiedergeborenen arbeiten. Leuten, die klar vor Jesus stehen. So sagt der Paulus einmal radikal in 2. Korinther 6, 14, zieht nicht am fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was hat das Licht zu schaffen mit der Finsternis? Wissen, Schöpfungsgeschichte, ne? Klare Trennung, Finsternis und Licht. Von Anfang an der Bibel macht Gott einen klaren Schnitt. Und Jochgemeinschaft hieß damals, das ist ja so ein theologischer Begriff von den, vor allem von den Pharisäern, die meisten Schriftgelehrten waren ja Pharisäer. Das war so ein Begriff, der heißt auf der einen Seite keine Ehegemeinschaft, Jochgemeinschaft bedeutet unter anderem Ehegemeinschaft, und Dienstgemeinschaft, vor allem Lehrgemeinschaft. Nur mit klar wiedergeborenen Gläubigen. Genial, das kann ich die Leute nehmen und sagen, komm, arbeite mal mit bei uns. Wir machen zusammen mal einen geistlichen Dienst, wir bauen mal die Gemeinde. Das geht einfach nicht. Für Gott ist das einfach nicht in Ordnung. Da wird das Heiligtum verunreinigt. Das Heiligtum ist die Gemeinde selber. Und für Gott ist das keine Kleinigkeit. Das ist ein Riesenproblem für Gott. Israel und Juda hat er dafür gerichtet. Und der Zerubabel und der Jeschua und die ganzen Ältesten sagen, es geht nicht. Es gehört sich einfach nicht. Gott will das nicht. Wir müssen das alleine tun. Und wir haben das ja schon mal gesehen, auch in der Bibel zum Beispiel an die Korinther schreibt Paulus ja, ihr habt genug. Ihr habt die Fülle der Gnade, ihr habt Gnadengaben, ihr habt alles bekommen, hier in unserem Bild, den Tempel zu bauen, Gemeindebau zu treiben, dass ihr erbaut werdet, dass ihr dem Herrn Jesus näher kommt, dass ihr hier durchkommt, dass ihr am Ende auch wirklich in den Himmel ankommt. Gott hat alles gegeben. Ihr seid keine armen Leute. Sogar die verrückten Korinther, die Sachen gemacht haben, wo du nur den Kopf schütteln kannst. Und das ist ja bei uns nicht anders. Wir haben ja alles. Und wisst ihr, es gibt so... steht im Philipper 3, steht das einmal, da steht in Vers 2, da warnt Paulus vor drei Gruppen, wo die Probleme herkommen. Mit den Leuten, da musst du dich fernhalten von. Das sind zum Beispiel, einmal nimmt er ein Bild, er sagt, haltet euch fern von den Hunden. Hunde sind unreine Tiere, damit beschreibt Gott die nicht gerettet sind. Die Sünder, die nicht gerettet sind, muss sich fernhalten von. Er sagt zum Beispiel diesen Begriff, ein böser Arbeiter, der nicht dich zu Christus führt, sondern vielleicht zu sich, zu seinen Projekten, zu seinen Methoden oder sowas. Und da musst du dich fernhalten. Und das ist vielleicht, denke ich, die gefährlichsten. Er nennt sie die sogenannte Zerschneidung. Also da wird Paulus, ja, man wirft ihn da ein bisschen Polemik vor, also dass er das ein bisschen übertreibt, diesen Begriff Zerschneidung. Er meint die Beschneidung. Leute, die ja eigentlich Christen sind oder zu Christen kommen und sagen, ja, ist schön und gut, Bekehrung und so, aber du musst dich noch beschneiden lassen. Das heißt, Beschneidung hieß damals, du gehst den alten Bund ein. Du musst jetzt noch das Gesetz Moses halten. Oder meine Gesetze, die sind auch ganz wichtig, weil ich da einen besseren Blick habe als du. Die musst du auch noch halten. Und wisst ihr, dieses fromme Lager, und fromm meine ich jetzt negativ fromm, dieses geheuchelte oder Scheinchristentum, das ist viel gefährlicher als die Welt oft. Ich habe vergessen, bei welcher Stadt das war. Das muss so Mittelalter sein. Gut, Mittelalter ist ja eine 1000 Jahre Geschichte. Da ist die katholische Kirche oft relativ hart gegen ihre Feinde, ihre Nichtchristen, irgendwo an den Grenzen Europas vorgegangen. Und in einer Stadt, manchmal auch in Europa. Und in einer Stadt hatten sie das Problem, da war jetzt eine aus ihrer Sicht sektiererische Gruppe, die musste weg, aber es waren auch fromme Katholiken in der Stadt. Und dann fragen die Heerführer den Priester, ja, was sollen wir denn machen mit denen jetzt? Wie halten wir die auseinander? Da sagt der Priester radikal, und ich will jetzt nicht alle Priester über einen Kamm scheren, aber dieser Priester sagt dann radikal, alle töten, der Herr kennt die Seiten. Das fromme Lager ist oft das Schlimmste. Die meisten Probleme hatte Isaak, der Sohn der Verheißung, mit Ismael, dem nach dem Fleisch Geborenen. Und da kommt oft die größte Gefahr her. Wenn man sich das so anguckt, Hudson Taylor, da müsste man so Bücher lesen, wie so Biografien wie Pionier im verbotenen Land oder so. Das sind dann nicht die schönen Geschichten, die immer nett ablaufen, sondern siehst du zum Beispiel, wie der als junger Mann nach China kommt. Und dann ist er von der Missionsgesellschaft ausgesandt worden und die schafft es einfach nicht aus Schludrigkeit, ihre Missionare finanziell zu unterstützen. Da sind Familien, die kommen richtig in Not. Die sind richtig in Not gekommen, weil die einfach das nicht so ernst genommen haben. Da geht manchmal mehr Gefahr aus oder oft noch mehr und manchmal auch schlimmere Auseinandersetzungen, wie du es mit der Welt hast. Bei denen ist es sowieso klar, was los ist. Aber mit dem frommen Lager hast du oft viel mehr Schwierigkeiten. Und da erwartet Gott einfach eine klare Trennung. Wisst ihr, ich sag's nochmal. Ungläubige sind hier willkommen. Die reichen wir die Hand. Die nehmen wir hier auf. Mit denen unterhalten wir uns ganz normal. Wenn es geht, sagen wir ihnen das Evangelium. Wir trinken mit denen Kaffee. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Aber du kannst nicht geistliche Zusammenarbeit machen. Für Gott ist das echt ein Problem. Weil er sich dann zurückzieht und wirkt nicht mehr. Wenn wir hier weiter gucken in unserem Esra-Text, ja, da hast du gedacht, das reicht jetzt erstmal, das ist mir jetzt streng genug. Aber wisst ihr, diese Widersacher, die hören hier nicht auf. Die lassen sich nicht abfällen. Da steht in Vers 4, da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, und um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Und das war kein halbes Jahr. Die haben ihnen wirklich das Leben einfach schwer gemacht, ihnen versucht, den Mut zu nehmen, dass sie nicht den Tempel bauen. Sollen sie doch lieber andere Dinge bauen. Es gäbe doch so schöne Projekte, die man machen kann. Wären wir ganz beruhigt. Aber warum Tempel bauen? Warum den Leib Christi bauen? Warum die Gemeinde bauen und sie näher zu Christus bringen? Das ist immer das Problem. Da hast du immer bei den frommen Leuten immer das Problem, da stoßen sie sich dran. Und hier sehen wir, die gehen richtig zur Sache. Die holen sich noch Ratgeber, um das wirklich durchzuziehen. Um sie wirklich abzuschrecken vom Bau. Da fällt mir immer ein, die Apostel Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Die werden ja von denen gegeißelt, die machen ja gegeißelt, also die kriegen ihre Schläge ab bei denen, die versuchen das, die bedrohen sie, um sie nur davon abzuhalten, Hauptsache nicht Jesus verkündigen, Hauptsache nicht das Evangelium. Naja, die sagen ja dann ganz mutig, ihr könnt ja mal selber bei euch entscheiden, sollen wir Gott mehr gehorchen oder euch? Und die lassen sich nicht entmutigen. Die gehen nach Hause, die gehen zu den Geschwistern und dann beten sie erstmal für die Situation und sind mutig und machen einfach weiter. Die lassen sich davon nicht abschrecken, aber der Druck kommt einfach irgendwann, und damit kannst du rechnen. Wenn du Gott dienen willst, wenn du wirklich Gemeindebau mitmachen willst, so wie es Gott gefällt, dann kriegst du Stress. Die Leute kommen. Da kannst du dich drauf verlassen. Wisst ihr, ich sag's mal so, wenn du keine Anfechtung hast in deinem Dienst oder bevor du zum Beispiel einen Dienst hast, dann hat der Teufel kein Problem mit dir. Dann sieht das nicht für nötig, dich anzugreifen, weil von deiner Aufgabe, von deinem Dienst, den du tust, für ihn ja keine Gefahr ausgeht. Und wenn du das wirklich machen willst, stell dich drauf ein, der Druck kommt, und der kommt wirklich. Und die setzen ja hier noch einen drauf, weil wir sagen müssen, der listigste Schachzug oder der listigste Angriff war die Mitarbeit, die sie angeboten haben. Jetzt kommen brutalere, offenere Dinge. Jetzt versuchen sie abzuschrecken, zu entmutigen, und dann kommt Vers 6. Da steht, als aber Ahasveros König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem, und zu den Zeiten Artasasters schrieben, und da kommen, werden dann noch Leute aufgelistet, die schreiben ihnen noch einen Brief. Also der Ahasveros, das ist eigentlich Kambyses II., das ist der Nachfolger von Kyros. Das ist der nächste König gewesen. Den haben sie schon einen Brief geschrieben. Und dann kommt hier sogar noch ein König, der heißt hier Artasaster. Das ist wahrscheinlich keiner außer Königslinie gewesen. Das muss ein König gewesen sein, der hat sich einfach mal den Thron geschnappt, obwohl er ihm nicht zustand, und hat ein paar Monate regiert. Der gehörte nicht zu den Thronfolgern damals. Und zu dem schreiben die dann einen Brief, und der Brief, der hat's echt in sich. Könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Die beschreiben dann so Sachen und sagen ihm, guck mal, diese Stadt Jerusalem, das kannst du in deiner Geschichte nachgucken, die sind nur widerspenstig. Die wollen immer nur Stress, und die verweigern alle Tributzahlungen und sowas. Ja? Und da waren auch noch große Könige. Und die machen es genau in der Reihenfolge. Die sagen dir erst, die machen es erstmal schlecht, und dann erzählen sie von den großen Königen. Und dann denkst du ja natürlich, ja, die großen Könige müssen ja die Oberschlimmsten gewesen sein. Heute nennt man sowas Framing. Du schaffst einen Rahmen, und da packst du dann Sachen rein, die ja irgendwo sogar stimmen. Aber du sollst ein ganz anderes Bild davon kriegen. Und die machen das hier auch, weil sie haben sich vielleicht auch gedacht, guck mal, da ist einer, dieser Artasaster, der geht ja auch gegen diese Könige, die denen ja den Befehl gegeben haben. Das sagen die nämlich, der Zerubbabel und der Jeschua und die Ältesten, die sagen, Kyros hat uns den Auftrag gegeben, der hat uns das geboten, wir sollen das tun. Jetzt kommt einer, der da nicht zugehört hat, denken die vielleicht, na guck mal, den kriegen wir vielleicht rum für unsere Sache. Und wisst ihr, das Schlimme ist, Das gelingt sogar. Der gibt denen einen Befehl, da kommt ein Brief zurück und sagt, ja, das stimmt, ich habe das nachgeguckt im Buch, das heißt das Buch der Denkwürdigkeiten, da wo die ihre Geschichte aufgeschrieben haben, den Perser, und er gibt ihnen dann auch den Befehl, bremst die, verbietet denen zu bauen. Weißt du, du hast manchmal wirklich so harten Widerstand, weil die Leute und der Teufel voran, der einfach will, dass du aufhörst. Du sollst einfach nicht weitermachen. Und lass uns mal aufschlagen, 2. Korinther 6. Ich hatte es ja eben ja von Hudson Taylor erzählt. Wenn man so diese Biografie liest und nicht immer nur die netten Biografien, wo die schönen Geschichten drinstehen, sondern da, wo mal wirklich jemand aufgeschrieben hat aus dem Leben der Missionare, dann merkst du, naja, ein Leben als Abenteuer mit Gott, das ist nicht witzig. Das ist nicht immer lustig und immer heroisch. Also das sind Männer und Frauen, die wirklich unten durch mussten. Hier in 2. Korinther 6 schreibt Paulus einmal, was er so in seinem Dienst alles erlebt. Und dann steht da in Vers 8. Unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig. Selbst der Paulus hatte mit übler Nachrede zu kämpfen. Die haben den Paulus, den Apostel Gottes mit der größten Offenbarung, den Apostel der Heiden, den Gott benutzt hat, damit wir heute das Evangelium haben, der wurde als Verführer verleumdet. Damit musste der zurechtkommen. Der sagt einmal im Kapitel 4, lass uns das nochmal aufschlagen, wir lesen da mal von 8 bis 11. Also 2. Korinther 4 von 8 bis 11. Und da sehen wir auch mal ein bisschen den Hintergrund, warum sowas auch wichtig ist. Da steht nämlich 2. Korinther 4 ab 8. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Vers 12, so ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Paulus schreibt, das hat einen Preis. Mit und für Jesus zu leben, hat einen Preis. Und der ist nicht, das ist nicht 2,50 Mark oder 2,50 €, sondern das hat was wirklich mit, das ist manchmal auch ein Nervenkrieg. Und er sagt, der Paulus gibt ja offen zu, er kommt in Verlegenheit. Aber er verzweifelt da nicht dran. Und warum kann er das ja alles schreiben? Er sagt ja in Vers 11 oder in Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu am Leib. Also wir haben diese, das kennen wir den Ausdruck, die Schmach Christi. Den Leuten gefällt nicht, was du machst. Auch dem frommen religiösen Fleisch gefällt nicht, was du machst. Also manchmal auch mir selber nicht. Ich habe ja nicht immer Lust, Dienst zu tun. Ich hätte gerne auch mal andere Sachen gemacht. Und auch die fromme Welt, die wird sich daran immer stoßen. Du hast immer manchmal den Eindruck, du kommst so in die Nähe, da kriegen die ein schlechtes Gewissen und da sind sie sauer auf dich. Also immer interessant, wisst ihr, wenn das mal dazu kommen muss, dass ich irgendwo mich zu was stellen muss, geistlich, vor anderen Leuten, dann sind die, die wirklich offen zugeben, dass sie Atheisten sind, dann sagen die mir, ja, das kann ich verstehen. Aber die frommen Leute, die sich Christen nennen, die haben da auf einmal ein Problem mit. Die fühlen sich dann irgendwie, ich weiß nicht, angegriffen, die erfinden dann 100 Argumente und Ausreden, warum das doch anders sein muss. Das ist schon seltsam. Und er sagt, das ist für ihn das Sterben Jesu am Leib umhertragen. Sie werden ständig dem Tod preisgegeben. Warum? Damit das Leben Jesu offenbar wird. Wisst ihr, das sagt doch der Johannes. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes der Täufer. Es muss immer mehr Jesus zu sehen sein. Und das Mittel, das Gott nimmt, ist genau das hier. Dass ich Widerstand kriege. Dass ich merke, mit meinen Tricks, mit meiner menschlichen Begabung, mit vielleicht mit meinem Nervenkostüm, das ich mir vielleicht angeeignet hätte, oder Glaube zu haben, damit komme ich nicht weiter. Der Einzige, der weiterkommt, ist er. Und ich bin nur sein Werkzeug. Er sagt in Vers 12, so ist also der Tod wirksam in uns, aber das Leben bei euch, das ist nötig, damit meine Geschwister weiterkommen. Also für Paulus war es nötig, damit die Korinther wieder auf die Beine kommen, damit sie weiter vorankommen im Glauben, dass das Leben in Christus bei ihnen wirksam wird, dass sie wieder anfangen können, so zu leben. Also ist das ja nicht nur so ein gemeiner Angriff, der einfach nur ekelig ist, sondern der hat einen Grund. Den benutzt Gott, um uns weiterzubringen, auch dass wir anderen helfen können. Wenn wir hier lesen in Esra 4, 23, als nun der Brief des Königs Artasastas von vor Rehum und Simsai, dem Schreiber und ihren Genossen, verlesen worden war, das sind die Männer, die diesen Brief zum König geschrieben haben, Verzeihung, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Da, die kriegen wirklich Schwierigkeiten. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Also das dauerte schon eine Weile. Das waren da nicht zwei Wochen. Da war wirklich auch Pause. Das müsste man sich mal vorstellen. Die Situation. Die bauen den Tempel, der ist nicht fertig. Da stehen vielleicht ein paar halbe Grundmauern. Und dann bleibt das Werk einfach stehen. Die verlieren wirklich den Mut. Und das ist schlimm. Und das sollte nicht passieren. Aber wisst ihr, was gut ist? In Kapitel 5 geht es noch zum Glück weiter. Da steht nämlich in Kapitel 5, ab 1, die Propheten aber, der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und die in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israel, weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Jerusalems in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Dann schickt Gott ihnen die Propheten. Ja, die legen jetzt nicht neue Baupläne und Verteidigungspläne vor, sondern sie weissagen ihnen das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch in Sacharja. Nicht durch Macht und Kraft kommt der Sieg, sondern, das müssen wir, glaube ich, mal gerade lesen. Ich kriege den Wortlaut nicht gerade hin. Einen Moment. Das ist Sacharja 4, Vers 6. Also übrigens genau unsere Situation, Sacharja 1 bis 8. Hier steht das sogar noch in Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. Genau unsere Situation. Da heißt es dann, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Und dadurch soll es geschehen. Das ist also das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Wir sehen einfach, ab Esra gibt Gott keine Kriege mehr in Auftrag. Da passiert was in der Heilsgeschichte. Auf einmal ändert sich das, es gibt keine Kriege mehr. Und hier kommen nicht irgendwie Feldherren oder große Helden, wie es bei David damals war. Es kommen hier so zwei Propheten und die weissagen einfach. Die sagen ihnen das Wort Gottes und dann kriegen sie Mut und machen einfach trotzdem weiter. Und das ist das Geheimnis. Wenn die Probleme kommen, vielleicht wenn du sogar schon mal aufgegeben hast, trotzdem weitermachen. Und Gott macht es durch das Wort, durch die Weissagung. Und das Pendant zu den Propheten ist ja dann im Neuen Testament, das sind die Lehrer, das ist die Wortverkündigung. Und die nutzt Gott. Und oft sind das so Sachen, die du vielleicht hörst, ja, das Predigen wirkt ja irgendwie nicht mehr, jetzt müssen wir neue Mittel finden. Ja, aber das interessiert Gott herzlich wenig. Sein Mittel der Wahl ist, dass das Wort Gottes weitergegeben wird. Wisst ihr, das muss ja nicht nur hier vorne passieren. Das kann im Gespräch gleich passieren, an diesem Kaffeetisch oder in einem Hauskreis oder wenn sich Freunde aus der Gemeinde treffen, dass man einfach auch mal ein Vers weitergibt, der Mut gibt, der vielleicht einen Hintergrund erklärt zu einem Problem oder so. Ja, wisst ihr, da sind wir jetzt alle gefordert, dass wir unsere Bibel fleißig lesen, damit wir auch was haben, was wir den anderen geben können. Und Gott nutzt das hier. Und er sagt dann zum Beispiel, das können wir nachlesen, in Haggai 1 erklärt er ihn und macht ihn das auch zum Vorwurf. Wieso baut ihr nicht am Haus des Herrn weiter? Als ob Gott mal sagen müsste, wisst ihr was, da kommen Leute zwar von dem großen König aus Persien, die haben Brief, die haben Gewalt, die mischen sich hier radikal ein. Ich weiß nicht, wie weit die Gewalt ging, vielleicht wurde das so körperlich. Und davon lässt ihr euch jetzt echt abhalten? Zu den Jüngern sagt er ja einmal, warum seid ihr so kleingläubig? Warum vertraut ihr mir nicht? Aber er macht es nicht böse. Er baut sie auf und geht einen Schritt weiter und sagt, kommt, hört auf, eure Häuser zu bauen. Und oft ist man dazu geneigt, wenn der Widerstand kommt, dann zieht man sich zurück. Naja, ich kann ja auch andere Sachen machen. Das ist ja auch ganz fromm. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass ein Tempel gebaut wird, dass eine Gemeinde hier gebaut wird, dass man sich nicht zurückzieht und sagt, na, jetzt haben wir Widerstand, jetzt will ich nicht mehr. Sondern dass man dann sich auch, wie heißt das in Epheser 6, dass ihr das euch behaupten könnt im Kampf und das Feld behaltet. Und wir sehen ja schon hier ein wunderbares Bild für uns. Das geht jetzt nicht, dass wir irgendjemand gewalttätig gegenüberstehen. Damit hat das ja gar nichts zu tun. Schon hier in unserem Text hat das auch damit nichts mehr zu tun. Sondern man geht einfach im Vertrauen auf Gott hin und macht weiter. Der Haggai sagt denn zum Beispiel jetzt, täfelt da nicht in euren Häusern rum, sondern baut jetzt das Haus des Herrn weiter. Und er sagt denen, jetzt holt euch zum Beispiel, ich meine, da steht auch, das Holz vom Libanon. Wie das der König Kyros befohlen hat. Und da mussten sie hingehen und das vom Libanon holen und nicht vom Bergland Juda. Ich weiß gar nicht, ob die da Bäume hätten, aber pragmatisch wäre das ja gewesen. Das wäre ja viel näher. Weil bei Gott ist nicht das, was uns Menschen am naheliegendsten scheint, Baumaterial. Sondern das, was er uns gibt, was er uns geben will, wo er uns hier in seinem Wort zeigt, so geht das. Also manchmal diskutiert man und guckt, wie machen wir eine Gemeinde weiter, wie machen wir dies oder jenes. Man macht sich nicht mehr die Mühe, nach Hause zu gehen und das mal nachzulesen, sein Wort. Und mal so klassische Briefe wie Epheser, Philippa, Kolosser mal in Ruhe durchzulesen und genau zu gucken unter Gebet, Herr, was willst du, wie siehst du denn das eigentlich? Wie sollen wir weitermachen? Wo ist der nächste Schritt? Oder so ein Römerbrief oder so etwas, dass wir das genau nachgucken. Das geht durch sein Wort. Ja, zum Beispiel sagt er dann im Saharia, da sind so Nachtgesichte, die der Saharia genau in dieser Situation spricht, da gibt es so ein Nachtgesicht, da sieht er auf einmal den Jeschua, diesen hohen Priester. Ne, ich sage ja immer, die haben sich gekannt, die haben vielleicht sogar zusammen Kaffee getrunken. Also die hatten damals keinen Kaffee, aber ihr versteht, die hatten vielleicht Kontakt. Also sie waren vielleicht auch per Du, so dicke vielleicht, weiß ich nicht. Aber der sieht auf einmal in seiner Vision, der Jeschua steht da, vor dem Engel des Herrn. Und der hat ein Problem. Der hat schmutzige Kleidung an. Der soll Gott in Reinheit dienen und ist schmutzig. Ihr wisst ja, was der Name Jeschua heißt, oder? Jahwe ist Rettung. Jeschua, umgeschrieben, also ins Griechische überführt, heißt Jesus. Das ist der Gläubige in Christus, der gerettet ist. Der steht vor Gott, vor dem Engel des Herrn, der bleibt vor seinem Herrn stehen. Und daneben steht einer, und das ist der Teufel. Und der verklagt den Jeschua vor Gott. Er sagt, guck mal, der Jeschua, der macht Fehler, der ist ja gar nicht so sauber. Der soll doch rein dienen, der hat aber Fehler gemacht. Manchmal denkt er sich auch Sachen aus. Und das geht dann oft in unseren Gedanken los. Dann denkst du, das war vielleicht nicht so gut. Da stört sich jemand dran. Und dann machen wir alles Mögliche in unserem Kopf ganz logisch zum Maßstab, was richtig wäre. Aber man bleibt nicht vor dem Herrn stehen und vor seinem Wort und lässt sich von ihm prüfen. Ich sage nicht, dass falsch ist, mal hinzuhören, wenn die Geschwister was sagen. Aber man muss sich auch damit vor Gott gehen und gucken, was will er eigentlich? Sieht er das auch so? Wenn er das auch so sieht, dann sind wir dankbar, dass man uns das gesagt hat. Aber wenn es nicht so ist, dann müssen wir solche Gedankengänge auch mal zerschlagen. So ein Bruder erzählt ja mal immer, wenn er das hat, dann sagt er zu seiner Seele, Entschuldigung, er sagt zu ihr dann Hals, Maul. Lass mich in Ruhe damit. Ich will das nicht weiterdenken. Paulus sagt mal, das sind Gedankenbollwerke. Und die musst du zerschlagen. Du darfst dich von solchen Sachen nicht aufhalten lassen. Ich weiß, das ist schwer. Vor allem, wenn du jemand bist, der so veranlagt ist, eher zu grübeln, als irgendwie rauszugehen und mit anderen zu reden oder zu interagieren. Du bist eher vielleicht so ein Stiller, der zurückgekehrt ist, so eine Stille und dann viel denkt. Das ist schwer. Die kommen angeflogen, die Gedanken, da kannst du nichts gegen tun. Da musst du jedes Mal kaputt hauen, jedes Mal fortjagen. Ich glaube, Luther war das, hat er mal dieses Beispiel genommen. Er sagte, ich kann den Vögeln nicht verbieten, über meinen Kopf zu fliegen. Aber ich kann ihnen verbieten, ein Nest zu bauen. Dass sich das da nicht festsetzt, das Denken. Das sind jetzt so Beispiele, was durch den Propheten gesagt wurde damals. Ihr könnt euch nachlesen. Das ist ein erstes Kapitel in Sacharja. Die ersten 8 Kapitel in Sacharja und Haggai hat nur 2 Kapitel, was sie da beschreiben. Und dann kriegen sie Mut. Da steht in Vers 4, in 3 und 4 kommen dann wieder Leute und fragen die, was macht ihr da eigentlich und wer hat euch einen Auftrag gegeben? Ja, dann denkst du gleich, oh, da will wieder jemand angreifen. Und in Vers 5 steht aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt wurde. Also die haben sich darauf berufen, schreibt den König an. Das ist wieder ein rechtmäßiger König in Persien, schreibt ihnen einen Brief. Und diese Männer, die schreiben einen anderen Brief. Wisst ihr, die beschreiben einfach die Arbeit. Die sind nicht böse und hinterhältig. Die schreiben einfach einen Brief und sagen dem König, guck mal, da sind Leute, die bauen hier mit Eifer dieses Haus auf. Die werden sogar noch ein bisschen gelobt. Die sagen, das sind die Ältesten, also die Namen schreiben sie ihnen auch auf, Zerubbabel, Jeschua, die Ältesten, die haben ihnen gesagt, sie sollen das tun. Sie sehen sich da beauftragt vom König Kyros und die sollen jetzt das aufbauen. Also was sagst du dazu? Guck doch mal nach, ob das stimmt. Die sagen nämlich, der Kyros hätte gesagt, aus seiner Schatzkammer soll man die Geräte des Tempels wieder nehmen und nach Jerusalem bringen und den Tempel aufbauen. Ja, und dann macht der König Darius das. Der guckt danach. Stimmt das überhaupt? Der geht dann zu dem Schatzhaus und lässt da die Schriftrolle holen und dann guckt er das nach und dann stellt er fest, genau das ist passiert. Der König selbst hat den Befehl gegeben. Die machen das nicht aus eigener Sache. Hier ist alles vom Tisch, was damit zu tun hatte, dass die Jerusalem aufbauen wollen, um vom König abzufallen. Spielt keine Rolle mehr. Er guckt nach, können wir als Bild nehmen, er guckt nach, was geschrieben steht. Bis dann das Interessante ist, bei Wilhelm Busch war das öfter so, der hat mal einen Psalm vorgelesen, ich glaube, da ging es auch irgendwie um den König, dann kamen die Nazis zu ihm und sagen, du hast den Führer angegriffen. Sagte Wilhelm Busch, nein, ich habe nur einen Psalm vorgelesen aus der Bibel. Und dann konnten sie ihm nichts. Da mussten die wieder abziehen. Ein andermal kamen sie zu ihm und haben sich so aufgeregt, dass er Traktate verteilt hat. Und dann kam der SS-Offizier rein und stützt sich so auf den Tisch ab, auf den Ellbogen, auf den Traktaten, und brüllt den Wilhelm Busch an, wo sind die Traktate? Und Wilhelm Busch, gar nicht auf den Mund gefallen, ne? So Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Der kann ja im Krach auch zurückbrüllen. Er brüllt dann zurück, das sage ich Ihnen nicht. Und der ist so geschockt, der SS-Offizier steht auf, dreht sich um und geht raus. Also das kann Gott machen, dass wenn du auf seiner Seite stehst, das wissen wir aus Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Dann kann Gott machen, dass nichts passiert. Mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, ob ihr den Typen kennt, Menno Simons, also ein Zeitgenosse von Luther, der ist nur einen Schritt weiter gegangen als Luther. Der hat zum Beispiel, das war einer von den sogenannten Anabaptisten, also ein Wiedertäufer. Und zwar nicht von den Gewalttätigen, die man hier aus Münster kennt. Das ist der Grund wahrscheinlich, warum Münster so wenig evangelisch ist, warum auch so wenig freie Gemeinden hier Fuß haben. Das sind diese verrückten Wiedertäufer gewesen, die einfach so einen Gottesstaat nach eigenen Regeln aufbauen wollten, haben Münster umgedreht und dann kamen die Armeen an, haben Münster belagert. Und kennt ihr Lambertikirche, die Käfige da oben? Das waren übrigens die Anführer. Menno Simons war aber die andere Abteilung der Wiedertäufer, die nicht gewalttätig waren. Die wollten einfach nur Wort Gottes und haben sich in einem gravierenden Punkt von den Lutheranern unterschieden: Glaubenstaufe. Nicht Kindertaufe, sondern auf den eigenen Glauben eines Menschen hin taufen wir. Und haben sich ja dann wieder getauft. Sie waren zwar als Kind getauft, sie haben den Mut gefasst, aber wir machen es nochmal. Wir wollen jetzt den eigenen Glauben bezeugen. Und der hat richtig Stress gehabt. Den haben die irgendwann mal gejagt mit Soldaten und wollten den gefangen nehmen dafür. Also da ging es auch um Leben und Tod. Irgendwann treffen die Soldaten ihn auf dem Weg an und fragen ihn: Hast du Menno Simons gesehen? Und beschreiben ihn, wie er aussieht, während er vor ihnen steht. Und Gott hält die Augen so, dass sie ihn nicht erkennen. Und dann sagt er ihn nach der Frage: Hast du ihn gesehen? Naja, da gab es nicht so viel Spiegel damals. Und er sagt ihnen: Nein, gesehen habe ich ihn nicht. Und sie drehen um und gehen. Also diese Geschichten gibt es auch, wo es einfach trotzdem weitergeht. Es gibt auch andere Dinge. Es gibt auch natürlich, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Jim Elliot. Ich glaube, der ist mit 26 gestorben, ist Missionar in Ecuador, wollte zu einem Volk im Dschungel, so ein Stamm, da war noch nie jemand, und wollten die evangelisieren. Naja, wer wirkt in den Söhnen des Ungehorsams? Das ist der Teufel. Der reizt sie so weit, dass sie diese vier Missionare, ich glaube, sie waren zu viert, haben sie die umgebracht. Der hat nicht mal seine Tochter kennengelernt. Das gibt es manchmal auch. Aber das Werk des Herrn war da nicht gebremst. Einer der Mörder ging später mit seiner Tochter Hand in Hand spazieren. Mit der Kleinen. Die haben sich trotzdem bekehrt, weil dann die Ehefrauen hingehen konnten. Und die haben die dann evangelisiert und dann haben die sich bekehrt. Das Werk des Herrn geht einfach weiter. Manchmal bedeutet es Opfer. Für Paulus hat es am Ende den Tod auch bedeutet. Aber sein Werk, das Gott durch ihn angefangen hat, das war ja nicht vorbei. Wir sitzen ja heute auch noch hier. Und sein Werk geht dann einfach weiter. Und hier ist wunderbar, der König schreibt dann zurück. Und das, was wir am Anfang gelesen haben, ist die Antwort vom König Darius. Er sagt ihm: Ich gebe jetzt auch diesen Befehl und wehe, einer hilft ihnen nicht. Manchmal macht es Gott sogar so, dass deine Feinde dir helfen müssen. Und dann geht der Bau einfach trotzdem weiter. Und wenn wir dann mal in Kapitel 6 weitersehen, ab 13, also in 13 steht dann nochmal, dass diese Männer, die den Brief geschrieben haben, dass sie ganz genau den Befehl einhalten vom König Darius. Und 14 heißt es dann: Und die Ältesten der Juden bauten weiter und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharia, den Sohn Iddos, so bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasasta, dem König von Persien. Also dieser Artasasta hier, das ist wahrscheinlich der Artaxerxes, also den kennen wir aus dem nächsten Kapitel, das ist der den Esra schickt, dieser König. Ist dann also ein rechtmäßiger König auf dem Thron. Und es ist wieder die Verbindung. Diese Könige, wir wissen ja, wer unser König ist, wer uns den Befehl gibt, Gemeinde zu bauen, ist der Herr Jesus. Und wir können seinen Befehl, wir sehen ja wieder die Verbindung hier, die Weissagung der Propheten, dadurch können sie den Mut fassen, die Kraft entwickeln, weiterzubauen und sogar fertig zu werden mit ihrem Tempelhaus, mit dem Haus Gottes. Das geht dann sogar. Und wisst ihr, das sind ja Leute hier, die haben sich das ja nicht ausgedacht, Propheten zu sein. Das war nicht ihr Hobby oder ihre Leidenschaft, den Leuten was zu erzählen. Sondern es sind Leute, die Gott rausgesucht hat, die er dann benutzt, etwas zu tun. Und lasst uns mal aufschlagen, Römer 10. Ich weiß, den haben wir hier schon mal aufgeschlagen in einer Verkündigung, aber lass uns das nochmal lesen. Römer 10 von 15 bis 17. Ihr könnt ja zu Hause gucken, was drumherum steht. Ich habe auch den Zettel, könnt ihr ja mitnehmen, liegt da ja hinten, steht da auf dem Tisch. Römer 10 von 15 bis 17. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das ist interessant, ja, ich habe das vorher schon mal erklärt. Hier steht für Verkündigung in Vers 17 nicht das klassische Wort wie für Evangelisieren oder eine Rede halten oder wie ein Herold was ausrufen, sondern da steht ein Wort, das heißt Akoe, da kommt unser Wort, irgendwann entwickelt sich daraus das Wort für Akustik. Und dieses Wort, das ist interessant, im Griechischen gibt es ja so Doppelworte, die haben immer zwei gleichzeitige Bedeutungen. Und dieses Wort bedeutet, dass etwas gesprochen wird und das zugehört wird. Also es muss von zwei Seiten zusammenkommen. Und zwar läuft das hier ab nach einer Regel, dass Gott Leute schickt, die das tun sollen. Die haben das nicht für sich selber entschieden. Das sind noch nicht mal Menschen, die sie rausgesucht haben. Also letzten Endes müssen die Menschen das raussuchen und sie müssen dann ja auch gehen. Aber Gott muss das anstoßen, Gott muss das jemandem anvertrauen. Und wenn das zusammenkommt, dass da jemand ist, der hat von Gott einen Auftrag und es gibt Leute, die zuhören, dann passiert was und er sagt, dann kommt Glaube. Und wenn wir an die Worte Jesu denken aus Johannes 7, da sagt er ja, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Warum von Leib? Naja, weil es dann praktisch wird. Mein Umgang, mein Handeln, meine Taten werden dann anders. Aber es kommt aus dem Glauben heraus und der kommt dadurch, dass es verkündigt wird, dass weitergesagt wird, dass darüber gesprochen wird. Da kommt es her. Wenn dann jemand zum Beispiel Verkündigung hält, aber der ist nicht von Gott gerufen, das zu tun, dann kann der alles richtig sagen. Das kann sogar alles stimmen, was er sagt. Aber dann ist das so, wie wenn Stroh gedroschen wird. Da kommen keine Samen bei raus. Das ist dann billig, wisst ihr, dann schlägt es einfach nicht durch, weil Gott nicht jemand ist, der sich von uns vorschreiben lässt, wen er benutzen soll. Es kann auch mal passieren, dass jemand, der hat einen Ruf zu verkündigen, der hat eine Begabung dafür, kann dem auch mal passieren, dass er Stroh drischt, weil er mal nicht so ernst genommen hat, was ist die Botschaft für den nächsten Sonntag, was soll da dran kommen, wenn ich dran bin, wenn ich geladen werde zum Verkündigen oder was auch immer. Wenn man dann einfach eigenmächtig mal entscheidet, weil man vielleicht die Nerven verliert und nicht warten kann, bis Gott ein Wort gibt, kann auch passieren. Aber der nicht gerufen ist, der wird immer Stroh dreschen. Das Stroh kommt vom Weizenfeld. Aber es kommt kein Same raus. Kein Korn, das man mahlen kann zu Mehl, um Brot draus zu backen. Und hier schickt Gott seine Propheten und dann können sie tatsächlich den Bau vollenden. Vers 15, sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar. Das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Und die Kinder Israels, Vers 16, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und dann kommt Freude. Da kommt echte Freude. Und Verzeihung. Diese Freude ist dann nicht oberflächlich. Das ist ja nicht nur einfach ein Hochgefühl, sondern es ist was sehr Tiefes, was weiterträgt. Selbst wenn wieder Schwierigkeiten kommen. Die echte Freude können keine Schwierigkeiten kaputt machen. Nicht mal mein schlechtes Feeling, mein schlechtes Gefühl kann diese Freude kaputt machen. Wenn die Freude kommt, dadurch, dass Gott redet und es wirkt, diese Freude kann keiner kaputt machen. Und dann können sie das Haus einweihen und dann steht weiter in Vers 17, wie sie das gemacht haben. Und sie brachten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere dar, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Jetzt bringen sie hier diese Opfertiere dar. Und wenn man 4. Mose 7 liest, das ist ja, wisst ihr, das ist so eine Art Lieblingskapitel von mir. Das hat nämlich genau 89 Verse und hat 12 Wiederholungen. Da müssen nämlich die Ältesten von den 12 Stämmen Israels, jeder von jedem Stamm, ein bestimmtes Opfer bringen. Bestimmte Opfertiere, bestimmte Beigaben zum Opfer, sowas wie Speisopfer. Und das wird am Anfang gesamt aufgelistet, weil immer zwei sich zusammengetan haben. Die müssen dann auf einen Wagen mit Ochsen die ganzen Sachen aufladen, zu zweit. Ja, dann wird es für jeden Stamm, für jeden Ältesten nochmal wiederholt, was er selber gibt. Muss er alles durchlesen. Und dann wird es nochmal zusammengefasst. Das sind 12 Wiederholungen von einem Vorgang. Und dann steht im letzten Vers, lass uns das mal aufschlagen, 4. Mose 7. Das ist immer so, wenn du mal lange durchhältst beim Bibellesen, hast du Durststrecke und dann kommen solche Perlen. 4. Mose 7, 89. Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm, also mit Gott zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen vom Sühnedeckel herab. Wir wissen alle, wer der Sühnedeckel ist. Das ist für uns ja nicht irgendein Gegenstand, der vielleicht irgendwo in der himmlischen Schiffshütte da rumsteht, sondern das ist jemand für uns, das ist der Herr Jesus. Und vom Sühnedeckel hört er jetzt herab diese Stimme. Also für uns vom Herrn Jesus kommt das Reden Gottes, nachdem die ganzen Opfer gebracht sind. Der Jesus bringt das Opfer ja selber. Also der Sühnedeckel, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim. Und er, das heißt Gott, redete zu ihm, zu Mose. Dann kommt das Reden Gottes. Und in diesem Abschnitt ist es interessant, da werden genau diese Tiere wieder aufgezählt. Für jeden der Ältesten, die bringen jeder Stiere, die bringen jeder 2 Widder, glaube ich, und Lämmer. Und zwar bringen sie die als Brand- und Friedensopfer. Das haben wir letztes Mal schon gehört, Brandopfer, sie haben ja den Brandopferaltar als erstes aufgerichtet. Das ist als erstes, dass der Jesus sich für uns vollständig geopfert hat. Der hat sich ganz hingegeben, der ist wirklich gestorben für uns. Das muss man sich mal überlegen, der Fürst des Lebens, der das Leben selber ist als Person, der stirbt von uns, der hat wirklich den Tod geschmeckt. Der ist wirklich gestorben, der war absolut tot. Um dann wieder aufzuerstehen, aber der war erstmal wirklich tot. Die ganze Hingabe Jesu fordert von uns, dass wir uns aufgrund seines Opfers, weil er uns ein neues Leben geschenkt hat, weil er uns seine Kraft in uns gelegt hat durch den Heiligen Geist, dass wir uns ihm auch ganz hingeben. Dass unser Eigenleben immer mehr zurückgeht und er immer mehr in uns wird. Also ganze Hingabe. Und Friedensopfer, wir müssen wieder Frieden mit Gott haben. Der Mensch ist im Krieg mit Gott. Und manchmal sind wir Gläubigen auch in so einer, wie sollen wir das mal nennen, in einem bewaffneten Konflikt. Das ist nicht der Krieg vor der Bekehrung, da waren wir Verlorene. Und manchmal sind wir auch, manchmal hadern wir mit Gott. Warum lässt er das zu? Das gefällt mir nicht. So wie Hiob, dem ging es ja auch ganz dreckig. Aber er macht Gott Vorwürfe. Und wir machen ja manchmal so, sind ja auch unzufrieden mit der Situation, die Gott uns gibt, obwohl sie noch lange nicht mal so schlimm ist wie bei Hiob. Manchmal meinen wir, wir wüssten es besser. Manchmal glauben wir, wir könnten uns selber verwirklichen und Gott würde es vielleicht gefallen. Und dann brauchen wir auch wieder unseren Herrn Jesus als Friedensopfer. Damit die Gemeinschaft wiederhergestellt wird, das, was wir dann wieder beschädigt haben. Beim Friedensopfer wird gegessen. Da kriegen ja die Priester Anteil von dem Speisopfer und dann essen die zusammen. Das ist interessant, dass im Lukas-Evangelium wird nach der Auferstehung immer wieder gegessen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Aber Lukas beschreibt uns das Speisopfer Jesu. Dass er Frieden herstellt mit Gott und dann ist die Gemeinschaft da. Dann isst er mit den Jüngern. Der Auferstandene kommt und isst mit den Jüngern. Und das zeigt er hier uns an. Das braucht es immer wieder in dieser Arbeit am Tempel. Selbst wenn wir einen Meilenstein vielleicht erreicht haben, dann müssen wir uns immer wieder auf das Opfer Jesu bringen, zurückbesinnen und was es für uns bedeutet, was wir davon haben. Und hier kommen noch für alle 12 Stämme, 12 Israel, die 12 Stämme, steht ja hier sogar drin, die Vollzahl, da packst du noch 12 drauf, hast du 24, das ist der Leib Christi aus Juden und Heiden. Sie bringen 12 Ziegenböcke als Sündopfer dar. Und das Interessante ist, wisst ihr, das Sündopfer war für eine ganz bestimmte Sache ja da, so wie alle Opfer. Wenn sich jemand aus Versehen versündigt hat. Also wenn du von der Sünde überrollt wirst, hast du es gar nicht im Sinn gehabt. Fällt dir vielleicht erst später auf, was du angestellt hast. Und dann gibt es das Opfer der Jesus, unser Sündopfer, wo außerhalb des Lagers dann der Rest verbrannt wird. Von dem Sündopfer, glaube ich, war das so. Das muss rausgetragen werden. Und das brauchen wir, das haben wir so bitter nötig. Wisst ihr, auch wenn wir jetzt hier anpacken und wir arbeiten alle mit und wir haben Freude miteinander, die Sünde lässt uns ja noch lange nicht in Ruhe. Auch die Fehler untereinander, gegeneinander, die wir vielleicht auch sicher gar nicht wollen, die uns dann passieren einfach. Und auch dafür brauchen wir unseren Herrn Jesus, dass er uns wieder das vergibt, wenn wir das vor ihm eingestehen, wenn wir es ihm bekennen und er uns wieder mit seinem Blut reinigt, damit die Gemeinschaft mit ihm und untereinander wieder stimmt. Wenn wir hier weitergehen, Vers 18 noch, und sie bestimmten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Also sie gucken jetzt, wer ist wann dran? Das machen sie nicht nach Gutdünken. Ich habe so in der Pflege, manchmal gibt es sowas, vielleicht kennt das jemand, Dienstplanbesprechungen. Ja, dann hast du Glück, wenn es gibt auf Arbeit, dann kann man zusammen den Dienstplan aushandeln. Aber sie machen hier sowas nicht. Sondern sie wollen das so, dass jeder da an den Platz kommt, wo Gott ihn gebrauchen will. Und das geht sicher nicht von heute auf morgen. Das mussten die auch erstmal nachlesen. Und das braucht einfach Zeit, bis jeder an dem Platz ist. Und da muss man das auch nicht irgendwie versuchen anzutreiben, weil das ja ganz schnell jetzt gehen müsste. Oder vielleicht jemand die Nerven verliert. Ich bin ja vielleicht ganz falsch hier im Dienst. Dann ist ja erstmal nicht schlimm. Aber lasst uns einfach vor ihm das im Gebet bewegen. Und vielleicht bist du ja auch schon am richtigen Platz. Vielleicht hast du auch das Zeugnis und die anderen haben das vielleicht auch schon mal gesagt. Dann bleib da stehen, damit der Bau, die Arbeit hier weitergehen kann. Und Vers 19, und die Kinder der Gefangenschaft, ja, das ist das letzte Mal, die Gefangenen waren wir, die befreit wurden von der Macht der Sünde. Was machen die? Die hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Jetzt können sie endlich wieder Passa halten. Dann, wenn der Tempel hier abgeschlossen ist, können sie endlich wieder Passa halten. Und dann steht hier weiter, denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passa für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es. Und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes, des Gottes Israel. Wisst ihr, was machen die jetzt? Einfach irgendein Fest feiern? Ja, also Einweihung halt mit Essen und dann gehen wir wieder alle nach Hause? Nee, die machen das, was dran ist. Und zwar, sie halten das Passa. Der Auszug aus Ägypten. Das Lamm, das, ja, hier steht es ja, die Lämmer werden ja geschlechtet, das wird ja für jeden Hausstand. Und wenn er zu klein war, mussten sie mit einem anderen zusammentun. Schächten sie ein Lamm. Ein Bild auf unseren Herrn Jesus, der uns gerettet hat. Die haben ja damals dann die Türpfosten angestrichen mit dem Blut in Ägypten. Das ist ja 2. Mose 12. Um in das Haus zu gehen, zum Leib Christi, zur Gemeinde zu gehören, mussten sie durch die Türpfosten gehen, die mit Blut bestrichen waren, nämlich von diesem Lamm. Das ist ja das, was wir heute vergessen haben, was man ja keinem mehr sagen will, das Blut Jesu, dass das wichtig ist. Römer 3 sagt, dass es die Erlösung gibt, die Rechtfertigung gibt es durch den Glauben an sein Blut. Aber es ist ja ekelig. Das mögen wir heute nicht mehr. Das wollen wir ja keinem mehr sagen. Aber eigentlich müssen wir es sagen, wisst ihr, weil wir so schlimm sind, dass für uns Blut fließen musste. So schlimm sind wir Sünder. So schlimm ist das, unsere Rebellion gegen Gott, unser Eigenwille, unsere eigenen Vorstellungen, unsere Sünden. Das Blut fließen musste. Und daran erinnern sie sich ja hier. Und wisst ihr, das Pendant im Neuen Testament ist ja das Abendmahl. Dass man sich wieder erinnert, was der Jesus uns getan hat, dass er uns errettet hat aus dieser Welt vor dem Zorngericht Gottes. Das feiern sie dann. Das lassen sie dann nicht weg. Wisst ihr, da sind wir Menschen immer geneigt. Wir verlieren uns ja gerne in allem Möglichen, aber bloß nicht beim Herrn Jesus. Der kann so an bestimmten Zeiten, wenn es ein Feiertag ist, so das Abendmahl, dann können wir ihn ja auspacken. Aber ansonsten können wir auch gerne uns ja auch über andere Dinge unterhalten. Bis ich merke, dass manchmal bei so ganz strengen Gläubigen, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, wisst ihr, wie viel über den Herrn Jesus reden? Und was man in ihrem Leben tut? Die kennen sich besser mit E-Autos und Dieselfahrzeugen aus. Und wisst ihr, jetzt dürfen wir die nicht verachten. Das sind ja genauso Menschen wie wir. Wir sind ja eigentlich kein Deut besser. Aber wir sollten unsere Haltung ändern und wieder ihn, das Passahl am Christus, in den Mittelpunkt stellen, der uns erkauft hat mit seinem Blut. Das ist das Allerwichtigste. Das ist die Botschaft, die von hier verkündigt werden muss. Das ist das, was wir den Ungläubigen weitergeben, wenn wir ihnen Zeugnis geben, dass er uns gerettet hat. Ich frage mich manchmal, wenn ich Zeugnisse höre, Mann, das sind aber tolle Leute, die haben da richtig was geleistet. Kein Wunder, dass die gerettet sind. Aber wo sind die Leute, die den Herrn Jesus bezeugen? Die sagen, er hat mich gerettet, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe es doch nur angenommen. Aber er hat mich einen Weg geführt, dass ich errettet werden konnte. Ich habe letztens gehört von einem jungen Bruder, wie er erzählt hat, wie er gläubig geworden ist, wie Gott ihn dahin geführt hat, zur Bibel geführt hat, dass er die gelesen hat, dass er einen Raum geschaffen hat. Das hat mit ihm gar nichts zu tun gehabt. Er wollte das ja nie. Dann hat er sich darüber bekehrt. Er hat es nur noch angenommen, was da steht. Und das ist es, was sie hier in den Mittelpunkt stellen, was sie heute am Schluss einfach in der Mitte stehen soll. Der Jesus, der uns gerettet hat. Und wir sehen hier, ne, das Fest der ungesäuerten Brote, kein Sauerteig. Wir kennen das aus 1. Korinther 5. Ne, wir sollen den Sauerteig ausfegen. Vor allem ein Bild für Sünde. Für das, was das geistliche Leben verdirbt. Soll rausgefegt werden. Und dann halten wir wieder fest. Dann feiern wir wieder unseren Herrn Jesus, der für uns gestorben ist. Der für uns all diese Opfer, von denen wir eben gesprochen haben, in einem einzigen Opfer erfüllt hat. Den stellen wir dann in den Mittelpunkt. Das Zentrum der Gemeinde, das, was auch wirklich klar sein muss, wisst ihr, wenn hier jemand weggeht, der als Besucher kommt, der vielleicht gar nicht gläubig ist, dann muss ihm klar sein, worum es hier geht. Nämlich, dass Jesus ihn retten will. Und uns muss klar sein, worum es hier geht, dass Jesus alles getan hat, dass er sogar so weit gegangen ist und gesagt hat, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, dass wir uns wieder daran festhalten, dass er uns retten will, dass er durch dieses Opfer alles getan hat, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Das haben wir jetzt am Anfang gelesen. Er gibt Wein und Öl, Wein im Blut für, Bild für das Blut Jesu, hat uns gereinigt, dann kommt das Öl, der Heilige Geist, und er tut dann sein Werk und er bringt uns dann durch. Und lasst uns das wieder mitnehmen. Jesus im Zentrum haben, bei der ganzen Aufbauarbeit in der Gemeinde, beim Suchen, wer macht was und wo soll die Reise hingehen? Natürlich soll sie zu ihm gehen. Das dürfen wir nicht vergessen dabei. Das muss unser höchstes Ziel sein.